In dieser Zeit zwischen den Jahren, da kommen viele endlich mal ein bisschen zur Ruhe. Und manche denken dann so zurück an das vergangene Jahr, was war und wo sollte ich vielleicht auch Dinge in meinem Leben anders machen? Wo sollte ich mich verändern? Vielleicht gehörst du zu der Sorte Mensch, die sich auch mal dann gute Vorsätze vornehmen für das neue Jahr. Im nächsten Jahr, im Januar, weniger Süßes, mehr Bewegung, die ganzen Klassiker. Und du startest voller Elan ins neue Jahr, nur um dann nach ein paar Tagen oder Wochen zu merken, das Jahr ist zwar neu, aber ich bin ja immer noch der Alte. Wer hat das schon mal erlebt? Ist mir schon ab und zu so gegangen. Und das gibt's auch in christlich. Hörst eine Predigt, die dich sehr motiviert und anspornt. Du liest ein gutes geistliches Buch und du denkst dir, jetzt stelle ich alles auf den Kopf in meinem Leben. Und du stellst den Wecker, morgens 4.30 Uhr, aufstehen, stille Zeit, Bibel lesen, beten, das volle Programm. Und nach ein paar Tagen oder Wochen ist alles wieder wie vorher. Auch das kennen sicher viele von uns. Muss das denn immer so sein? Ich habe für heute einen Text ausgesucht, der gibt uns Hoffnung, dass es wirklich eine tiefere und eine anhaltendere Veränderung in unserem Leben geben kann. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass Jesus uns in diesem Wort, was wir heute anschauen, wirklich den Schlüssel, das Geheimnis für geistliches Wachstum zeigt. Zeigt uns, wie das geht und er macht uns deutlich, das geht nicht durch gute Vorsätze, das geht auch nicht durch eine eiserne Disziplin, sondern es geht nur durch eine enge Beziehung zu ihm, zu Jesus. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Darum geht's, das ist der Vers, den wir in dieser Predigt anschauen, aber ich möchte uns den ganzen Abschnitt lesen, weil wir davor und danach ein paar Dinge noch sehen, die uns helfen, dieses Wort noch tiefer zu verstehen. Ich lese Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und Vater, wir danken dir für dieses Wort und wir wollen bekennen, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Lass uns erkennen, was wir wirklich brauchen, um geistlich zu wachsen, mehr hin zu Jesus, ihm ähnlicher zu werden. Lass uns das sehen in deinem Wort und schenk du wahre Veränderung durch die Verbindung mit ihm. Amen. Ja, dieses Wort ist echt ein Mutmacher für alle, die sich Veränderung wünschen. Und es ist auch ein Wachmacher für die, die sagen, ach, Veränderung, das brauche ich gar nicht so sehr, weil uns dieses Wort zeigt. Jesus zeigt uns hier, Wachstum, Veränderung ist was ganz Natürliches in der Beziehung zu ihm. Das ist was, was seine Jünger, was Christen kennzeichnet, dass wir Frucht bringen. Und ich möchte damit anfangen, dass wir darüber nachdenken, was ist eigentlich die Frucht, von der Jesus hier spricht, immer und immer wieder in diesem Absatz. Er spricht immer wieder von der Frucht, wir werden viel Frucht bringen. Welche Frucht meint er denn? Und vielleicht hilft es erstmal zu klären, was er damit nicht meint. Weil es gibt Menschen, auch Christen, die denken, Frucht, das heißt, dass alles gelingt, dass alles klappt. Wenn ich nur fest genug an Jesus glaube, wenn ich ihm nur genug vertraue, dann werden sich meine Schwierigkeiten in Luft auflösen. Dann schenkt er mir Gelingen mit den Dingen, die ich anpacke, mit allem. Dann werden meine Träume endlich wahr. Und wenn das nicht passiert, dann fragen sich manche, was ist hier schief? Muss ich noch mehr glauben, als ernster meinen? Und dann erfüllt mir Jesus das alles. Der Apostel Paulus war ein hingegebener Christ, da sind wir uns hoffentlich einig. Paulus hat ganze Sache gemacht mit Jesus, ist ihm nachgefolgt, ein flammender Diener des Herrn. Und doch sehen wir in seinem Leben, dass nicht alles gut lief, dass er große Schwierigkeiten hatte, große Herausforderungen, schweres Leid erleben musste, oft gerade weil er Jesus vertraut hat und weil er an Jesus geglaubt hat. Und Paulus hat den Christen in Galatien von der Frucht geschrieben, um die es wirklich geht. Wir haben das vorhin schon vor dem Gebet gehört, diese Frucht des Geistes. Und die meint Jesus hier, wenn er von der Frucht spricht. In Galater 5, Abvers 22, wo es heißt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Man kann auch sagen Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, um die es geht, und diese Frucht, die zeigt sich gerade in einem Leben, was nicht so einfach ist, besonders stark, in herausfordernden Umständen, in Schwierigkeiten. Es ist sehr leicht, sich zu freuen, wenn alles gut läuft, wenn dein Verein Meister wird, da ist jeder happy. Aber die Frucht des Geistes, das ist eine Freude, die hängt nicht an den Umständen. Die zeigt sich zum Beispiel darin, dass du dich mitfreuen kannst, wenn jemand anders eine blühende Ehe führen darf, wenn sich da zwei richtig lieb haben, und du kannst dich mitfreuen, auch wenn du eine ganz schwierige Ehe hast oder gar keine. Frucht des Geistes heißt, geduldig sein zu können, auch wenn Gott Schwierigkeiten nicht wegnimmt. Wenn du zum Beispiel krank bleibst, trotz Gebet, und wenn noch die Ältesten vielleicht gebetet haben und du bleibst trotzdem krank, geduldig auszuharren. Es ist ein Wunder, das ist die Frucht des Geistes. Das heißt, freundlich zu sein, wenn dir der Kollege oder ein Kunde oder auch ein Familienmitglied komisch kommt, an den Karren fährt, und manche von uns haben es vielleicht an Weihnachten erlebt, dass das nicht so heile Welt war und dass da Schwierigkeiten waren. Frucht des Geistes ist es, da freundlich sein zu können und in Liebe den Menschen zu begegnen. Einen inneren Frieden zu erleben, mitten in Stürmen und in Chaos und in allergrößten Schwierigkeiten und Nöten. Wir sehen diese Frucht des Geistes am allerdeutlichsten im Leben von Jesus Christus. Er hat das, was Paulus hier in Galater 5 beschreibt, vollkommen gelebt und gezeigt. Und es ist diese Frucht, die wir bei Jesus sehen, die jeden seiner Nachfolger, jeden seiner Jünger, jeden Christen kennzeichnen soll. Diese Frucht soll auch in unserem Leben sichtbar werden. Ist dir das bewusst, dass Gott diese Frucht in dir hervorbringen will, dass er dich Jesus ähnlicher machen will und immer noch ähnlicher, dass Jesus durch dich hindurch strahlen will? Sein Ziel mit uns, das ist viel radikaler, als wir uns das oft bewusst machen. Ich will euch erzählen, wie das bei mir war, als ich Christ geworden bin oder als ich umgekehrt bin mit Anfang 20 zu Jesus. Da habe ich gedacht, Christ sein, das heißt, ein paar große Sünden aus meinem Leben zu entfernen. Ich habe mir einen Müllsack geholt und ich habe da fast meine ganze CD-Sammlung reingeworfen. Irgendwelche Hip-Hop-CDs und Hard-Rock und so weiter, wo ich gedacht habe, das verherrlicht den Herrn nicht. Weg damit, in die Mülltonne. Ich habe zum Telefonhörer gegriffen. Damals gab es noch Telefonhörer. Und ich habe Menschen angerufen, die ich sehr verletzt habe, und habe Gespräche gesucht und habe gesagt, ich muss da ein paar Beziehungen bereinigen. Das soll nicht so bleiben, dass ich da in ungeklärten Beziehungen lebe. Ich durfte mit Gottes Hilfe frei werden vom Rauchen, konnte endlich die Zigaretten sein lassen. Was für ein Geschenk. dann habe ich gedacht, jetzt habe ich aufgeräumt, jetzt bin ich ein guter Christ. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich so angefangen habe zu verstehen, dass das, was Jesus mit mir vorhat, viel tiefer geht als so ein paar oberflächliche Veränderungen. Es geht ihm nicht darum, dass wir einfach ein paar Dinge aufhören und ein paar andere Gewohnheiten anfangen und hier diese Veränderung haben. Das ist zwar auch ein Teil davon, aber das ist erst der Anfang. Das ist, um in diesem Bild von der Pflanze zu bleiben, vom Weinstock oder sonst einer Pflanze, das sind so die ersten Triebe der Veränderung, dass wir so diese groben Sünden aus unserem Leben entfernen. Aber dann geht es tiefer, dann geht Jesus ganz tief an dein Herz und er geht an den Charakter ran und er zeigt uns Dinge, die erstmal gar nicht schön sind zu sehen, wo wir sagen, so bin ich, das ist ja heftig. Der Heilige Geist überführt uns und arbeitet an uns und formt uns Stück für Stück, geht an jeden Winkel des Herzens ran und formt uns und will diese Frucht des Geistes hervorbringen in deinem und in meinem Leben. Die Frage ist, darf Jesus dein ganzes Leben verändern und prägen? Darum geht es ihm, den Charakter wirklich zu verändern. Dein Leben ihm ähnlicher und ähnlicher zu gestalten. Das ist die Frucht. Wie entsteht diese Frucht? Lass uns auch dazu erstmal drüber nachdenken, wie sie nicht entsteht. Was ist nicht hilfreich, um so eine Frucht hervorzubringen? Wie klappt es nicht? Jesus sagt uns das in diesem Vers. Er sagt in dem Vers 5 in Kapitel 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine sehr radikale Aussage. Er sagt nicht, könnt ihr weniger tun, könnt ihr viel weniger tun. Er sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das Bild, das ist ganz einfach und klar, das Jesus hier gebraucht. Die Reben und die Trauben, das, was wir auch im Supermarkt bei uns kaufen können, wenn du das nicht ganz schnell aufisst, dann verfaulen die und du kannst nichts anderes machen, als die in den Müll zu werfen. Oder Jesus sagt, mit den Gartenabfällen in die Müllverbrennung zu bringen. Das muss im Feuer brennen, was anderes kann man damit nicht mehr machen. Ungenießbar, keine Frucht. So sind wir Menschen ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Wir können keine Frucht bringen. Ja, es ist noch dramatischer. Jesus sagt das hier, wir sind tot. Wir haben keine Verbindung zum Weinstock, zur Quelle des Lebens. Und Jesus sagt, das Einzige, was man mit einer fruchtlosen, verfaulten, toten Rebe machen kann, ist sie wegzuschmeißen und sie zu verbrennen. Das Problem ist, von Natur aus haben wir ja alle nicht diese Verbindung, diese lebendige Verbindung zu Jesus und zum Vater im Himmel. Die haben wir von Natur aus nicht. Wir haben vorhin dieses Wort gehört aus Jesaja 5, wo Gott über erstmal Israel sagt, er vergleicht es mit einem Weinberg, den er gepflanzt hat und er hat sich so gut gekümmert um sein Volk, er hat die besten Wachstumsbedingungen geschenkt, hat es gehegt und gepflegt, aber dieser Weinberg hat keine gute Frucht gebracht, weil er nicht in der Abhängigkeit zu Gott gelebt hat und so war die Frucht schlecht. Und Gott sagt, das Einzige, was ich mit diesem Weinberg machen kann, ist ihn einfach einzustampfen, ihn zu zerstören. Das ist ein Wort des Gerichts, was wir in Jesaja 5 gelesen haben über Israel. Und die Bibel zeigt uns, das ist aber nicht das Problem, was Israel nur hatte, sondern es ist das Problem von uns allen, von jedem Menschen, dass wir von Natur aus keine lebendige Verbindung zu Gott haben. Und dass wir deshalb auch von Natur aus keine Frucht bringen, ja kein Leben in uns haben. Obwohl Gott uns so viel schenkt, obwohl er uns so reich segnet, obwohl wir so viel Gutes erleben dürfen, immer noch in dieser Welt, fehlt diese Verbindung zu ihm. Jesus greift das hier auf in Vers 6, was mit unfruchtbaren Reben passiert. Er sagt, die werden verbrannt. Und dieses Bild, was er gebraucht von dem Feuer, das hat Jesus immer wieder gebraucht. Das ist ein Bild letztendlich für Gottes Gericht und für die Hölle. Die, die nicht mit ihm verbunden sind, mit denen kann man nichts anderes machen. Mit denen tut Gott nichts anderes, als dass er sie in die ewige Trennung schickt, in die ewige Verbannung, ewig richtet, ins Feuer der Hölle. Aber jetzt sagt Jesus dieses wunderbare Wort. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Jesus hat wirklich in der Verbindung zum Vater gelebt. Wir sehen das daran, wie er aus Gottes Wort heraus gelebt hat. Schon ganz früh dieses Zeugnis, wo Jesus in die Wüste geführt wird und wo er mit dem Satan ringt und der Satan führt ihn in Versuchung. Und Jesus hält ihm immer wieder Gottes Wort entgegen und er kämpft mit Gottes Wort, weil er diese Wahrheit so verinnerlicht hat, weil er aus dieser Wahrheit gelebt hat, er der Sohn Gottes. Jesus hat gepredigt und gelehrt mit einer Vollmacht, da haben die Leute sich an den Kopf gefasst, haben gesagt, das haben wir ja noch nie gehört. Jemand, der so die Bibel verstanden hat, Gottes Wort verstanden hat, so eine Vollmacht und Autorität hat. Er war ganz fest gegründet im Wort. Jesus hat dieses Wort verkörpert, er hat es gelebt, er ist das Wort. Er hat eine Liebe gezeigt, wie sie die Menschheit nicht kannte, nicht davor und nicht danach, wie er geduldig war, barmherzig, wie er sich den Menschen zugewandt hat. Jesus hat diese Verbindung zum Vater auch gezeigt darin, dass er immer wieder ins Gebet gegangen ist. Er hat wirklich aus dem Gebet, aus dieser Beziehung gelebt. In der Früh ist er in die Einsamkeit gegangen und ins Gebet mit seinem Vater, in schweren Nöten ins Gebet gegangen. Jesus hat ein Leben geführt, das sehen wir, wenn wir die Evangelien lesen, voller Frucht, voller guter Frucht. Und die größte und die beste Frucht, die hat er aber hervorgebracht, als er dieses perfekte Leben hingegeben hat. Als er am Kreuz von Golgatha wirklich durch das Feuer der Hölle gegangen ist. Als er am Kreuz von Golgatha seine heile Beziehung zu Gott aufgegeben hat für eine Zeit in der Weltgeschichte, seine Beziehung aufgegeben hat und wir hören das, diesen Ruf vom Kreuz, wo er diese Trennung, wie sie ihm nahegegangen ist, wie sie sein Herz gepeinigt hat, wie er betet am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Jesus das auf sich genommen, um wirklich gute Frucht hervorzubringen? Weil Jesus wusste, unfruchtbare Reben, so wie du und ich, wir können nur in eine Verbindung zu Gott kommen, wenn er sie schafft für uns. Das hat er gemacht am Kreuz von Golgatha. Er hat das Gericht Gottes getragen. Er ist durchs Feuer der Hölle gegangen für dich und mich. Hat es auf sich genommen, die Trennung vom Vater. Und er ist von den Toten wieder auferstanden zu einem neuen Leben, was er mit jedem teilen will, der ihm vertraut. Wenn du ihm glaubst, dann verbindet er selber dich mit Gott, dem Vater. Er schenkt dir eine heile Beziehung zu ihm. Er schenkt dir ein echtes, unvergängliches Leben, in dem du endlich Frucht bringen kannst. Das, wozu Gott dich immer bestimmt hat, worin wir alle versagt haben, aber in der Verbindung zu Jesus, im Glauben und Vertrauen auf ihn, entsteht genau das. Das ist die Einladung auch von diesem Text, wenn du das noch nicht ergriffen hast, wenn du Jesus nicht vertraust bisher, du darfst kommen. Du kannst nur so wirklich leben, aber du darfst so wirklich leben, weil Jesus alles getan hat am Kreuz von Golgatha. Wir müssen uns aber auch bewusst machen, dass das nicht einfach ein Eingang oder eine Eintrittskarte ist für unser Leben in der Beziehung zu Gott, sondern das ist das, was uns durchträgt, unser ganzes Leben bis in die Ewigkeit, die Beziehung zu Jesus. Und da spricht er hier vor allem drüber in diesem Abschnitt. Er sagt, in der Verbindung zu ihm und nur in der Verbindung zu ihm können wir Frucht bringen. Nur so geschieht echte Veränderung in deinem und in meinem Leben, dass wir in der Beziehung zu ihm diese Veränderung suchen. Wie ist das bei den Reben? Die ziehen das Wasser und die ziehen die Nährstoffe und alles, was sie brauchen, ziehen sie wirklich aus dem Weinstock. Sie sind völlig abhängig. Ohne ihn können sie nichts, aber sie bekommen alles vom Weinstock. Und sie fokussieren sich dabei nicht auf ihre Frucht, sondern sie fokussieren sich dabei auf den Weinstock. Ich glaube, hier liegt wirklich der Schlüssel für wenig Wachstum in unserem Leben, dass wir das oft viel zu wenig machen. Wir schauen oft viel zu sehr auf die Frucht, auf das, was wir in unserem Leben verändern wollen. Das, was noch besser oder anders werden muss. Und in dem Ganzen schauen wir viel zu wenig auf Jesus selber. Suchen viel zu wenig die enge Verbindung, die Abhängigkeit zu ihm. Wir versuchen, die Frucht zu produzieren aus unserer eigenen Kraft und Anstrengung. Und oft geht das schief. Und wir merken das, wir sehen es an der schlechten Frucht, die auch in unserem Leben oft noch da ist. Der Pastor Tim Keller, der gebraucht dafür ein Beispiel aus seiner Eheseelsorge, hat viele Paare begleitet und er erzählt von einem verheirateten Mann, der ihn anruft, und das könnte genauso gut eine verheiratete Frau sein, darum geht es nicht, aber in dem Fall ist es ein Mann und er sagt, meine Frau, die will mich verlassen, ich kann es nicht glauben, die will nicht mehr mit mir in dieser Ehe sein, kannst du uns helfen? Und dann kommt dieses Paar zu ihm in die Seelsorge und sie reden und die Frau fängt an zu erzählen, warum sie aus dieser Ehe raus will. Und sie sagt, mein Mann, der sieht mich überhaupt nicht als seine Frau, der sieht mich als seine Dienstmagd. Ich muss ihm alle möglichen Dienste und Wünsche erfüllen, den lieben langen Tag, Wäsche bügeln, Geschirr abspülen, kochen, immer für ihn da sein. Und da kommt einfach nichts zurück, der interessiert sich gar nicht für mich. Das Einzige, was er will, ist jemand, der ihm halt alles macht. Und der Mann hört es so eine Weile, wie sie da ins Erzählen kommen, dann sagt er, ah, das hast du ja schon immer mal wieder gesagt, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm für dich ist, dass du mich jetzt verlassen willst. Natürlich werde ich mein Leben ändern, das mache ich für dich, keine Frage. Und sie gehen nach Hause und der Mann fängt an, sich anzustrengen und zu bemühen und es wird wirklich erstmal besser in den ersten Wochen. Und Tim Keller sagt, dann passiert oft eins von zwei Dingen. Und das ist auch was, was ich auch schon beobachtet habe, was ich sogar schon in meinem eigenen Leben beobachtet habe. Das erste ist, der Mann, der strengt sich an, spült ab, bringt den Müll raus, hört endlich mal zu, ist einfühlsamer für eine gewisse Zeit. Aber nach ein paar Wochen wird alles wieder wie vorher. Nämlich dann, wenn er sieht, die Frau, die bleibt, die geht nicht. Ich habe sie rumgekriegt. Was war der Antrieb für seine Veränderung in dem Fall? Angst. Hatte Angst, dass ihn seine Frau verlässt, wenn er sich nicht ändert. Vielleicht auch Angst, dass sein guter Ruf leidet, wenn er seine Ehe in den Sand gesetzt hat. Auf jeden Fall wollte er alles tun, um seine Frau dazu bewegen, dass sie bleibt. Und als er sieht, sie läuft nicht weg, ist alles wieder wie vorher. Hat sie rumgekriegt und es geht genau so weiter wie zuvor. Es war nicht die Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld oder mit der eigenen Verantwortung, sondern einfach, er wollte sich einfach ändern, um seine Frau rumzukriegen. Die andere Möglichkeit, die gibt es auch immer wieder, dass er sich wirklich ändert und dass diese Veränderung auch bleibt. Aber mit der Zeit wird der Mann mürrisch, ärgerlich, weil er so viel in seinem Leben umgestellt hat und sich so viel einlässt auf seine Frau. Jetzt bin ich so einfühlsam geworden. Jetzt räume ich jeden Tag die Spülmaschine aus. Ich koche sogar für dich. Und was machst du eigentlich? Du änderst dich überhaupt nicht. Was war da die Quelle für die Veränderung? Liebe zu Jesus? Eine tiefere Erkenntnis, dass er diese Veränderung wirklich braucht? Nein, da war die Quelle der Stolz. Der Stolz, ich beweise es vielleicht dem Pastor, ich beweise es dir, meiner lieben Frau, dass ich wirklich der beste Ehemann bin, den die Welt je gesehen hat. Ich zeige dir mal, was ich wirklich drauf habe und jetzt darf ich ja wohl erwarten, dass du so ein bisschen Anerkennung mir auch gibst dafür, dass ich so ein toller Ehemann bin. Aber wieder ist der Antrieb nicht Liebe, sondern eigentlich Selbstsucht. In beiden Fällen, bei der Angst wie beim Stolz. Und sein Zorn und der Ärger und die Bitterkeit, die sich so einschleicht im Leben, die beweist das, die zeigt, das ist keine Frucht des Geistes. Das ist eine Frucht, die aus einem Herz kommt, was nicht wirklich verändert ist, was nicht von Gottes Liebe getrieben ist, sondern eigentlich noch von meiner Selbstsucht. Was braucht so ein Mann? Was brauchen wir alle, um wirkliche Frucht zu bringen? Keine oberflächliche Veränderung. Das wäre wie wenn man Trauben aus dem Supermarkt nimmt und dann gehst du in den Weinberg und dann tackerst du die ran an den Weinstock und denkst, jetzt hoffentlich gibt es einen guten Wein am Ende des Tages. Wird nicht passieren, versprochen, müsst ihr gar nicht ausprobieren, passiert nicht. ist keine echte Frucht. Und wir merken das auch mit vielen anderen Dingen in unserem Leben. Wir sehen es dann an der Oberfläche, wir sehen, es funktioniert nicht. Wir sehen den Unfrieden, wir sehen die Ungeduld, die mangelnde Sanftmut und all das andere. Weil wir das eben nicht aus uns selbst produzieren können. Das klappt nicht. Auf jeden Fall nicht andauernd. Wir können die Frucht nicht machen. Wir finden sie nur in der Verbindung mit Jesus selbst. Und das ist der letzte Punkt. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Frucht entsteht, wenn wir in Jesus bleiben wie die Reben im Weinstock. Ich finde das so ein großartiges Bild, weil es so eine intime Beziehung zeigt, dass wir wirklich uns ganz eng verbinden dürfen. Jesus verbindet sich mit uns und wir verbinden uns mit ihm und wir bleiben in ihm. Das ist der eine große Auftrag, den wir haben. Nicht weniger, nicht mehr, bleib in Jesus. Darauf legt er alle Verheißungen. Dazu sagt er, wenn das passiert, wenn ihr in mir bleibt, dann werde ich als Weinstock die Frucht in euch hervorbringen. Und zwar nicht ein bisschen, sondern richtig viel. Wie bleibe ich in Jesus? Das klingt erstmal so ein bisschen passiv. Ja, ich muss halt einfach da dabei bleiben, aber das ist was sehr Aktives, in ihm zu bleiben. Das heißt, die Beziehung zu ihm zu halten, in der Beziehung zu ihm zu bleiben, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Das ist das, was uns wirklich antreibt. Das ist das, was wirklich Frucht hervorbringt in unserem Leben. Und Jesus nennt uns zwei ganz entscheidende Wege hier in diesem Text darüber, wie wir diese Beziehung zu ihm halten können, wie wir in ihm bleiben. Zum einen durch sein Wort und zum anderen durch das Gebet. Und es sollte uns überhaupt nicht erstaunen, weil genau das ist es ja, was Jesus auch gelebt hat. Aus dem Wort gelebt, im Gebet gewesen, in der engen Abhängigkeit und Verbindung mit dem Vater. Und er sagt, das tut auch. Nicht als eine fromme Leistung. Es geht nicht da um eine eiserne Disziplin. Es geht um eine Beziehung, die du zu Jesus leben darfst. Um dieses Wunder, dass er was mit dir angefangen hat, das neue Leben und dass du jetzt in der Abhängigkeit zu ihm leben kannst. Jesus sagt in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist wirklich das, was uns antreibt, wo das Leben herkommt, aus seinem Wort. Und damit meint er nicht weniger als das ganze Wort Gottes. Die Bibel, die Heilige Schrift, die uns wirklich nähren soll, die uns formt und durch die Gott in deinem und in meinem Leben Frucht hervorbringen will. Ich weiß nicht, wie du auf die Bibel schaust. Auch als Christ kann man ja das sehr vernachlässigen, die Bibel zu lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass manche einmal in der Woche nur ihre Bibelration hier am Sonntag im Gottesdienst bekommen. Manche erleben auch Phasen im Leben und ich habe das auch schon erlebt, wo wir sagen, ich habe gar keine Zeit, ich habe keinen Kopf, da ist so viel zu tun, mich um die Kinder kümmern, da ist so viel Arbeit, da ist alles Mögliche, was einfach wichtig ist. Ich kann jetzt nicht mich auch noch hinsetzen und ruhig werden und die Bibel lesen. Das haben viele von uns schon erlebt. Manche finden Gottes Wort auch schwer verständlich. Ja, es gibt auch ja ganze Bibelbücher, die sind wirklich schwer zu verstehen erstmal und manche kapitulieren vor dieser Aufgabe. Daraus soll ich jetzt Leben ziehen, ich verstehe es ja gar nicht. Manche von uns sagen vielleicht sogar, das ist mir ein bisschen langweilig. Ich habe sie einmal durchgelesen und jetzt weiß ich ja, was drin steht. Ich will die nicht immer wieder lesen. Aber wenn das in unserem Leben so ist, dass wir die Bibel wenig lesen oder gar nicht lesen, dann zeigt es nur, wie wenig wir verstanden haben, dass Gott uns wirklich durch sie nährt und durch dieses Wort Wachstum schenkt, dass er unser Leben dadurch erhält, unser geistliches Leben, das, um was es geht. Stell dir vor, du bist beim Arzt und der Arzt sagt dir, sie haben eine sehr schwere Krankheit, die ist tödlich, aber ich habe hier Tabletten. Jeden Tag eine von den Tabletten, dann werden sie weiterleben und ein gutes Leben haben. Wie sehr würdest du dich für die Tabletten interessieren? Ich glaube sehr. Würdest du morgens aufstehen und sagen, ach, jeden Tag diese blöden Tabletten, ist mir jetzt ein bisschen langweilig, heute verzichte ich mal drauf. Ist dann auch der erste und letzte Tag, an dem du das machst. Nein, das wäre dir nicht langweilig, das wäre das, woran dein Leben hängt und du würdest diese Tabletten gerne nehmen. Ein bisschen so müssen wir über die Bibel denken oder genau so. Sie ist nicht was, was uns als Schikane gegeben ist von Gott, nicht als irgendwie was, was uns das Leben schwer macht, sondern sie fördert das Leben. Daraus kommt das Wachstum, daraus kommt geistliche Gesundheit aus dem Wort. Du brauchst sie. Wie das Brot, was du isst, wie die Luft, die du atmest, musst du Gottes Wort in dich aufnehmen. Und so schenkt er das Wachstum in dir. Wenn du das noch nicht tust oder nicht mehr, dann fang wieder an, die Bibel zu lesen. Und zwar nicht, um irgendwo ein Häkchen zu setzen. So kann man das ja machen, gerade wenn man dann ins neue Jahr startet. Ich habe jetzt meinen Bibelleseplan und dann geht es mir einfach darum, stumpf da jeden Tag mein Häkchen setzen zu können. Ich habe es erledigt, abgehakt, jetzt kann ich einfach so weitermachen. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Bibel zu lesen, um in Jesus zu bleiben. Beziehungspflege, das ist das Stichwort. So wird es dich verändern, aber auch nur so. Nicht, also es gibt viele, die kennen die Bibel sehr gut. Ich habe auch schon kluge Unitheologen gehört, die kennen die Bibel in- und auswendig, aber da kommt kein Leben draus zu ihnen, weil sie nicht dadurch in Christus bleiben, sondern weil sie es zerpflücken oder weil sie irgendwas draus gemacht haben. Aber wenn du dich davon ernährst und es dir zu Herzen nimmst, dann wird dir ein großer Segen draus entstehen. Und das Zweite, was Jesus uns hier zeigt, ist das Gebet. Auch durch das Gebet halten wir die Verbindung zum lebendigen Gott. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Das ist eine große Verheißung, ein großes Versprechen. Wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Damit meint Jesus natürlich nicht, dass er uns jeden Wunsch erfüllen wird, den wir so haben können. Das ist nicht damit gemeint. Es geht Jesus darum, dass wir in der Verbindung zu ihm, dass uns darin die Dinge wichtig werden, die ihm wichtig sind. Denk dran, wie Jesus gebetet hat, wie er immer wieder zum Vater gekommen ist und auch immer wieder gebetet hat, dein Wille geschehe. Das hat er die Menschen gelehrt, das hat er sogar gebetet, kurz vor der Kreuzigung. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Es geht darum, dass wir im Gebet wirklich mehr und mehr das beten, was uns die Bibel zeigt und wichtig macht. Dass wir mehr beten um die Frucht des Geistes in unserem Leben. Um alle diese Themen, Geduld, Friede, Liebe, Barmherzigkeit. Und es ist ein Gebet, was Gott gern erhört. Seine Frucht, die er gern in unserem Leben hervorbringen will, legt er alle Verheißung drauf. Die Frage ist, bittest du darum? Bittest du um diese Veränderung? Der Schweizer Theologe Thomas Harry, der erzählt in einem seiner Bücher davon, dass er Jesus jedes Jahr um Veränderung in einem großen Bereich seines Lebens bittet. Dinge, die ihm durch das Bibellesen wichtig geworden sind und wo er merkt, hey, da habe ich echt noch Veränderungsbedarf. Oder manchmal auch zeigt ihm das auch seine Frau oder die Töchter spiegeln ihm das. Und er erzählt, wie er einmal vor ein paar Jahren Gott ihm wirklich gezeigt hat, hey, du hast ein Problem mit Geiz in deinem Leben. Du gibst gern Geld aus für deine Projekte und für deine Bücher und für alles, was dir wichtig ist. Da gibst du gern großzügig aus, aber wenn es um deine Frau geht und um die Töchter, da bist du knausrig. Da fragst du immer dreimal, muss man das wirklich kaufen? Braucht es das jetzt echt? Und er durfte erkennen durch den Heiligen Geist, das ist nicht gut, so soll das nicht sein. Ich soll aus einem großzügigen Herzen, Jesus war so großzügig mit mir, ich will auch großzügig mit anderen sein. Und er hat gesagt, das mache ich zu meinem Gebetsprojekt. Ich bete Gott immer wieder, veränder du mein Herz, schenk mir ein freigebiges Herz. Das hat er ein ganzes Jahr gemacht. Und dann hat er seine Frau gefragt, und ist schon was zu erkennen? Und seine Frau hat ihn nur angelächelt und hat gesagt, bet noch ein Jahr. Gott hat ihm die Frucht des Geistes Demut geschenkt und er hat noch ein Jahr gebetet und er sagt, nach dem Jahr schreibt er ohne besondere Anstrengung, obwohl es das manchmal auch braucht, sagt er, konnte ich freigebiger mit Geld umgehen, gerade innerhalb der eigenen Familie, aber auch darüber hinaus. Ich möchte uns ermutigen, dass wir wirklich um diese Frucht des Geistes beten. Nach meiner Erfahrung ist das nicht so weit verbreitet und ich kann das auch für mich selber sagen, dass ich oft um viele Projekte und um viele Dinge bete, viel für Umstände. Aber das Gebet um Frucht des Geistes ist so wichtig. Jesus will diese Frucht hervorbringen. Gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du so eine Herzensveränderung brauchst? Bring es im Gebet zu Jesus. Und es ist auch wichtig, dass wir, wenn dann Frucht entsteht, dass wir gar nicht selber uns da das Zeugnis dafür ausstellen. Das sollen andere beurteilen. Auch das kann man von dem Thomas Harry lernen. Das soll die Frau oder die Kinder sollen das beurteilen. Wir schreiben uns kein eigenes Zeugnis. Unsere Aufgabe ist nicht, auf die Frucht zu schauen, sondern auf Jesus zu schauen, abhängig zu sein von ihm. Das Bild, das er gebraucht, das zeigt uns das so deutlich. Bibel lesen, beten, alles, was wir als Christen tun können, da geht es nicht so sehr um Disziplin und um Anstrengung, sondern es ist immer die Frage, bleib ich in Christus? Dient es dazu? Dazu ist es uns gegeben. Natürlich helfen da gewisse Strategien und Planungen und dass wir Dinge irgendwie auch uns Gewohnheiten aneignen. Das kann sehr hilfreich sein, aber im Kern geht es nicht darum. Im Kern geht es um die Beziehung. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann kann ganz schnell ein totes Ritual draus entstehen. Aus allem, was du als Christ tun kannst, sei es das Gebet, sei es Bibellesen, sei es in Gottesdienst gehen und alles weitere, wenn du die Beziehung zu Jesus aus dem Blick verlierst. Eine gesunde Rebe, die sagt nicht, ach, ich muss jetzt schon wieder trinken. Ach, heute schon wieder Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Nein, die möchte das. Sie möchte im Weinstock bleiben. Sie will wachsen und das soll uns auch kennzeichnen. Deshalb ganz zum Schluss noch einmal, es geht nicht um deine und meine Anstrengung. Es geht nicht um gute Vorsätze und nicht um Disziplin. Es geht um eine tiefe Abhängigkeit von Jesus Christus. Er ist der wahre Weinstock, deshalb häng dich an ihn im neuen Jahr und dein ganzes Leben. Wer in ihm bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne ihn können wir nichts tun. Ich bete mit uns. Und Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Bild, was du uns da gegeben hast in Johannes 15. Und die geistliche Wahrheit, die dahinter steht, dass wir wirklich durch die Beziehung zu dir echtes Leben bekommen. Und dass du uns diese Verheißung gibst, dass du selbst durch uns in unserem Leben Frucht hervorbringen willst. Wir beten das, dass uns das nicht aus dem Blick gerät und du weißt, wie leicht das passiert. Und dass du uns hilfst, durch dein Wort, im Gebet, auch durch die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, wirklich uns immer wieder auszurichten auf dich. Uns immer wieder ganz bewusst in die Abhängigkeit zu begeben von dir. Und wir beten, dass du selbst deine Frucht in uns hervorbringst, dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen, dass das auch die Menschen sehen dürfen und dass sie darüber nicht uns loben, dass wir so diszipliniert sind und so gut drauf, sondern dass sie dich loben und dich ehren und dass sie sogar erkennen, sie brauchen dich auch. Dass es ein Zeugnis sein darf in dieser Welt. Bitte tu das in unserem Leben zu deiner Ehre, Jesus. Amen.